Wir schreiben das Jahr 1968, der 21. Dezember. Eine riesige Saturn V-Trägerrakete soll zum ersten Mal Menschen zum Mond transportieren mit dem Raumschiff Apollo 8. An Bord sind James Lovell, Frank Borman und William Anders. Nach 10 Mondumkreisungen kehren die drei Besatzungsmitglieder am 27. Dezember 1968 mit einer Wasserung im Pazifik zur Erde zurück. Bis heute waren 12 Menschen auf dem Mond, allesamt NASA-Astronauten, die sich im Rahmen des Apollo-Programms der amerikanischen Raumfahrtbehörde zwischen 1969 und 1972 auf diese beispiellose Reise gemacht haben. Am 21. Juli 2019 jährt sich die erste Mondlandung zum 50. Mal, denn seit dem 14. Dezember 1972 hat kein Erdenbürger mehr den Erdtrabanten betreten.
Am Telefon begrüße ich Johannes Wepler vom Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt, Raumfahrtmanagement, astronautische Raumfahrt, ISS und Exploration. Schönen guten Tag, Herr Wepler.
Guten Tag.
In absehbarer Zukunft könnte sich wieder das ändern, nämlich dass Menschen zum Mond aufbrechen, dass Menschen eine Mondstation bauen in der Umlaufbahn und dann höchstwahrscheinlich auch zur Oberfläche wieder absteigen werden. Also es könnte sehr spannend in der Zukunft sein. Und dazu dient dieses Orion-Programm. Könnten Sie unseren Hörern das nochmal kurz erläutern, wie sich das zusammensetzt, was da neu dran ist? Denn rein optisch könnte man meinen, es ist einfach nur ganz leicht vergrößerte Apollo-Kapsel.
Ja, da haben Sie schon recht. Die Orion-Kapsel hat eine gewisse Ähnlichkeit mit den Apollo-Kapseln, die damals für die Mondflüge benutzt worden sind. Orion ist ein Programm der amerikanischen Raumfahrtbehörde NASA, das derzeit entwickelt wird, um eben wieder Astronauten zum Mond zu bringen, sowohl in die Umlaufbahn des Mondes, aber auch später einmal auf die Oberfläche des Mondes. Dafür wird also eine Kapsel entwickelt, in der die Astronauten fliegen können. Das ist die Orion-Kapsel. Und diese Kapsel wird angetrieben von einem sogenannten Service-Modul. Das ist etwa ein Zylinder, der unten drunter unterhalb dieser Kapsel sitzt. Und dieses Service-Modul wird in Europa gebaut und entwickelt.
Das basierte doch im Wesentlichen auf der Basis des europäischen Transporters zur internationalen Raumstation, der ATV.
Ja, das ATV-Programm, was eben mehr ein Frachter für die internationale Raumstation, ein unbemannter Frachter war, hat uns geholfen, da wichtige Erkenntnisse und wichtige Erfahrungen zu sammeln. Und es hat auch dazu geführt, da ja alle Missionen des ATVs sehr erfolgreich waren, dass wir uns bei den amerikanischen Partnern eben einen sehr guten Ruf erarbeitet haben, dass wir zuverlässig arbeiten können, eben auch im Bereich der astronautischen Raumfahrt. Und diese Erfahrungen und im kleinen Umfang auch Technologien des ATVs werden nun in dem Bau des Service-Moduls weitergeführt.
Und was ist jetzt speziell das Neue an diesem Modul? Was unterscheidet das von Apollo? Eigentlich hätte man ja, so könnte man behaupten, Apollo einfach nur neu wieder auflegen müssen.
Ja, wenn man sagen würde, man will Apollo einfach noch einmal bauen, dann kommt man natürlich schnell zu Problemen, was Verfügbarkeit von Teilen, von Technologien angeht. Und da hat sich natürlich vieles weiterentwickelt in den letzten Jahrzehnten. Zum Beispiel, was die Stromversorgung angeht, wir sehen ja bei dem Service-Modul, das ist ja charakterisiert durch die großen Solarpaneele. Da können wir also sehr viel mehr Strom liefern, als das zum Beispiel bei den Apollo-Missionen war. Die Triebwerke, die hier benutzt werden, die stammen hier noch aus dem Space Shuttle-Programm. Die sind also teilweise sogar schon noch vorhanden von den Space Shuttles und werden jetzt für diese Missionen benutzt. Und das Besondere eben oder der ganz große Unterschied zu Apollo ist eben, dass es kein rein amerikanisches Projekt ist, sondern dass sie eben die Europäer hier mit ins Boot genommen haben und das in einer ganz wichtigen Rolle, nämlich ohne das europäische Service-Modul kann die Orion-Kapsel überhaupt nicht fliegen. Das heißt, wir sind hier auf dem kritischen Pfad dieser Mission.
Bei Apollo wurden sogenannte Brennstoffzellen meines Wissens eingesetzt. Ist das hier auch der Fall?
Das stimmt. Bei Apollo wurden für die Energieversorgung Brennstoffzellen eingesetzt. Nein, das ist hier jetzt nicht der Fall, sondern wir haben eben die Solarpaneele, die den Strom erzeugen und dann das Ganze in Batterien speichern.
Das bedeutet dann aber, dass dieses Raumfahrzeug auch bedeutend länger im Einsatz sein kann, als das zum Beispiel bei Apollo gewesen ist.
Genau, also im Moment haben wir das Raumschiff für eine Missionsdauer von 21 Tagen ausgelegt, was jetzt nicht unbedingt länger ist als Apollo, aber vom Prinzip her ist es schon so vorgesehen, dass die Missionen später einmal auch mehrere Monate dauern können.
Was mir auffällt, ist, dass in Publikationen häufig darauf hingewiesen wird, dass diese Serviceeinheit für die Druckkabine des Gesamtraumschiffes unter anderem auch die Wasserversorgung übernimmt. Nun ist mir unklar, wie das Wasser von diesem Antriebsteil aus einem Tank in das Mutterschiff kommt.
Nein, das stimmt schon. Das Servicemodul hat neben dem Antrieb und der Energieversorgung lagert es auch den Sauerstoff und die Wasservorräte für die Crew in der Kapsel. Das sind also die Tanks in diesem Servicemodul und über Rohrleitungen, die dann eben wieder mit der Kapsel verbunden sind, werden diese Sachen dann in die Kapsel geleitet. Das sieht man, wenn man sich die Bilder des Servicemoduls und der Kapsel zusammen anschaut, dann gibt es an einer Stelle U-förmige Verbindung zwischen diesen beiden Teilen und darin sind dann eben auch die gesamten Rohrleitungen, die dafür sorgen, dass die Sachen von den Tanks im Servicemodul auch in der Kapsel ankommen.
Nun hat es ja schon einen Testflug gegeben, nämlich 2014, glaube ich. Warum dauert das so lange? Mittlerweile sind ja über 4 Jahre ins Land gegangen und die Mission ist noch nicht auf der Startrampe, denn das ist eventuell für 2020 vorgesehen. So hundertprozentig liegt der Starttermin noch nicht fest. Was haben Sie für eine Erklärung dafür?
Ja, das Projekt ist insgesamt doch sehr komplex und man hat das vielleicht teilweise auch anfangs unterschätzt, die Komplexität dieses Vorhabens. Und auf der anderen Seite ist auch die Finanzierung immer ein Thema gewesen. Das heißt, man hat sowohl in den USA als auch in Europa natürlich gewisse Grenzen bei der Finanzierung, bei der jährlichen Finanzierung. Und dementsprechend kann man also nur bestimmte Fortschritte in dieser Zeit machen. Und das war eben in diesem Zeitraum seit 2014 immer ein relativ flaches Finanzierungsprofil. Hätte man da sehr viel mehr Geld in diesen Jahren ausgegeben, hätte man vielleicht auch früher fertig sein können. Aber so ist es eben so gekommen. Und ja, jetzt haben wir das System immerhin fast fertig und hoffen wirklich, dass 2020 das erste Mal richtig fliegt.
Wie soll denn dann diese Mission aussehen? Denn das ist ja schon doch weitestgehend in der Planung abgesichert, das Flugprofil.
Ja, genau. Die erste Mission gehen wir im Moment davon aus, dass sie Mitte 2020 stattfinden wird. Das Ganze ist dann unbemannt, also ohne Astronauten an Bord, weil es ja die erste Testmission auch ist. Da geht es dann mit der großen neuen Rakete der NASA, die im Moment eben ebenfalls in der Entwicklung ist, das sogenannte Space Launch System. Man startet dann von Florida aus in den niedrigen Erdorbit, wo man dann als erstes die Systeme testet und auch zum Beispiel die Solarpaneele ausklappt. Und wenn dann da alles funktioniert, dann wird das ganze System von dort aus dann Richtung Mond geschossen. Und am Mond geht man in eine ganz besondere Umlaufbahn. Die Experten nennen das einen sogenannten Disto-Retrograde Orbit. Das heißt, der ist auf einer Seite sehr weit vom Mond entfernt. Das sind mehr als 70.000 Kilometer. Und er dreht sich anders herum um den Mond, als man das sonst meistens macht. Das ist ein Orbit, der bisher noch nie geflogen wurde und der eben extra für diese Mission ausgesucht wurde. Und dann, nachdem man so den Mond etwas umrundet hat ein paar Mal, fliegt das Ganze wieder zur Erde zurück. Dann wird kurz vor dem Wiedereintritt in die Erdatmosphäre das Servicemodul abgetrennt. Es verglüht dann in der Erdatmosphäre und die Kapsel tritt dann wieder ein und wird an Fallschirmen hängen im Pazifik landen.
Sie erwähnten das Service-Modul verglüht. Das bedeutet also, dass das immer wieder neu nachgeliefert werden muss für diese zukünftigen Missionen, die dann anstehen werden. Ist denn abgesichert, dass Europa das weiterhin bauen wird?
Ja, stimmt, dass also das Service-Modul nach jeder Mission neu gebaut werden muss, weil es eben am Ende der Mission verglüht. Bisher hat sich Europa dazu verpflichtet, 2 dieser Service-Module zu bauen. Wir sind derzeit in Verhandlungen mit NASA und auch mit den europäischen ESA-Mitgliedsländern, wie es aussieht, ein 3. und ein 4. zu bauen. Das ist aber noch nicht unterschriftsreif. Und danach muss man dann schauen, wie man weiter verhandelt.
Das würde natürlich auch bedeuten, dass europäische Astronauten auch bei so einer Mission teilnehmen könnten.
Das ist prinzipiell eine Möglichkeit und wir haben da große Hoffnungen, dass das auch irgendwann passieren wird. Ob das gleich bei der ersten Mission sein wird, wissen wir nicht, aber später wird mit Sicherheit irgendwann mal ein Europäer bei einer dieser Missionen mitfliegen.
Haben Sie eine Vorstellung, wann es von europäischer Seite eine Weichenstellung gibt oder ein Bekenntnis dazu gibt, wann zum Beispiel wir uns beteiligen an dieser sogenannten Mondorbitalstation, die ja die NASA plant?
Ja, also es ist so, dass Ende 2019, wahrscheinlich im November oder Dezember, wird eine sogenannte ESA-Ministerratskonferenz stattfinden. Das heißt, die Raumfahrtminister der europäischen ESA-Mitgliedsländer werden dort zusammenkommen, um eben zu besprechen, welche Programme man in den nächsten Jahren durchführen wird. Und wir erwarten im Moment, dass dort auch eine Entscheidung gefällt wird, zum einen über den weiteren Bau von mehr Service-Modulen und eben auch die Beteiligung an dem sogenannten Lunar Gateway.
Das bedeutet aber nicht automatisch, dass wir aus dem Programm der Internationalen Raumstation aussteigen.
Das bedeutet es keinesfalls. Auch die Zukunft der ISS wird ein wichtiges Thema auf dieser ESA-Ministerratskonferenz Ende 2019 sein. Da wird es darum gehen, wie weit der Betrieb der Raumstation noch verlängert werden kann. Da gibt es Ideen, das bis 2028 oder gar 2030 auszudehnen, aber da sind wir noch in den frühen Diskussionen und da werden wir Ende nächsten Jahres hoffentlich mehr wissen.
Nun, wir hatten festgestellt, dass die erste Mission zum Mond mit dem neuen Raumschiff unbemannt sein wird. Das ändert aber nichts daran, dass trotzdem vom Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt ein Experiment mitfliegen wird, was durchaus ganz wichtig für die Zukunft der Astronauten sein wird, nämlich wie es medizinisch aussieht, ein Strahlungsexperiment. Was können Sie unseren Hörern darüber noch erzählen?
Ja, genau. Also wenn man es genau nimmt, wird diese Mission also zwar ohne Menschen fliegen, aber eben doch mit Passagieren an Bord. Es werden dafür 2 Puppen, wir nennen es oft Phantome, an Bord sein, die ein bisschen aussehen wie Schaufensterpuppen, weibliche Schaufensterpuppen. Diese 2 Phantome werden benutzt, um die Strahlung während dieser Mission zu messen. Das heißt, in diesen 2 Phantomen sind ganz viele Sensoren eingebaut. Auch die innere Struktur spiegelt quasi den Körper eines Menschen wieder mit seinen Knochen, seinen Organen und anderen Materialien. Und unsere Forscher beim Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt, die können so die Strahlung während dieser Mission messen. Das Ganze ist eine Kooperation mit der israelischen Raumfahrtagentur und einem israelischen Industriepartner, genannt Semrad. Diese entwickeln eine Schutzweste gegen Strahlung und so wird es sein, dass eine dieser 2 Puppen die Schutzweste trägt und die andere nicht. Und dann kann man natürlich zum Schluss, wenn die Daten dann wieder auf der Erde sind, ganz gut vergleichen, wie gut die Schutzwirkung ist und wie überhaupt die Strahlungsumgebung während dieser Mission ist.
Soweit Johannes Webler vom Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt, Raumfahrtmanagement, astronautische Raumfahrt, ISS und Exploration. Ich hoffe, wir hören uns dann wieder, wenn es soweit ist und Orion auf der Startrampe stehen wird und natürlich auch die Beschlüsse, die dann die Minister fällen müssen, wie es mit der europäischen Raumfahrt weitergeht. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Johannes Webler.
Ja, vielen Dank für die interessanten Fragen. Und wie Sie schon sagen, 2019 und 2020 werden 2 sehr spannende Jahre werden. Und ich freue mich auch schon, wieder mit Ihnen zu sprechen.